Das ist natürlich für die Religionsfreiheit in der Ukraine ein großes Problem. Das muss man schon deutlich auch so benennen dürfen. Aber man muss dazu auch immer sagen, das eigentliche Problem ist Russland, was diese Situation sehr stark manipuliert, instrumentalisiert für den Krieg, die Leute gegeneinander aufhetzt und auch international Stimmung macht gegen die Ukraine aufgrund dieser komplizierten Religionssituation.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Die orthodoxen Kirchen und der russische Angriffskrieg. Im Gespräch mit der Ostkirchen- und Ökumene-Expertin Regina Elzner. Das hier ist mit Herz und Haltung, euer Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind auch in Deutschland die orthodoxen Kirchen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Patriarch Kyrill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, ein treuer Unterstützer Wladimir Putins ist und den Krieg sogar religiös legitimiert. Die Herder-Korrespondenz hat deshalb jetzt ein Spezialheft zum Thema der Orthodoxie vorgelegt. Darin auch ein Gespräch zwischen Regina Elzner, sie ist Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik an der Uni in Münster, und dem Erzpriester und Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, Radu Konstantin Miron, über den Krieg, die Diaspora und die Situation der orthodoxen Kirchen. Für diese Folge hier hat Annika Schmitz aus unserem Podcast-Team mit Regina Elzner gesprochen über Russland und die Ukraine, über politische Verwicklungen der Kirche und die Situation der Kirchen hierzulande. Wohin steuern die Kirchen des Ostens? Regina Elzner zur Orthodoxie und zum russischen Angriffskrieg. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Hallo Frau Elzner, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Frau Elzner, können Sie uns ein bisschen erklären, wie eng ist in der Orthodoxie die Verflechtung von Nation, Regierung, Staat und Kirche?
Ja, das ist traditionell in diesen Kirchen tatsächlich etwas anders als bei uns, beziehungsweise als es sich bei uns in den westlichen Kirchen entwickelt hat. Traditionell ist ja die Orthodoxie sehr eng mit Byzanz verbunden, also mit diesem frühkirchlichen alten Imperium in Ostrom. Und in dieser byzantinischen Tradition haben weltliche und kirchliche Macht ein sehr enges Verhältnis. Das heißt, Rechtgläubigkeit wurde verbunden, nachdem die Kirche Staatsreligion wurde unter Konstantin dem Großen, wurde Rechtgläubigkeit verbunden mit dem imperialen Selbstbewusstsein. Man gehört zu diesem Imperium, man ist orthodox und das beides gehört eng zusammen. Und das ist eigentlich so lange geblieben, bis so im 18. 19. Jahrhundert die Nationenbildung anfing und die Imperien auseinanderbrachen. Und in dem Moment hat sich dieses imperiale orthodoxe Selbstbewusstsein auf Nationalkirchen übertragen. Das heißt, die Nähe von diesem Herrscher, vom orthodoxen Kirchenoberhaupt mit dem Herrscher, mit dem nationalen Herrscher, hat sich da neu gezeigt an diesem starken Nationalbewusstsein, nationale Strukturen. Sie kennen das, dass die orthodoxen Kirchen sortiert sind nach Nationen. Serbische orthodoxe Kirche, bulgarische orthodoxe Kirche und so weiter. Da gibt es also eine enge Nähe. Und Russland ist in dem Fall nochmal ein Sonderfall, weil sich in Russland quasi mit dem Ende der Sowjetunion sowohl dieser Imperialismus aus dem Byzantinischen Reich mit dem neuen Nationalbewusstsein verbunden hat. Und wir haben hier also eine verheerende Mischung in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren gesehen von einer Orthodoxie, die gleichzeitig eine nationalistische Ideologie wird. Und das hat nur noch sehr wenig mit christlicher Orthodoxie zu tun tatsächlich. Aber was ich auch immer sagen würde, ist, man darf nicht vergessen, dass eine Kirche nie nur ihre Kirchenleitung ist. Also wir sehen in Russland eine starke Verbindung von Kirchenleitung und staatlicher Führung. Putin und Kirill sind so die Symbolfiguren, aber das sind natürlich auch noch mehr Bischöfe, das sind andere politische Elitenmitglieder und so weiter. Aber es gibt eben auch die Gemeinden, die Priester, die unter den Repressionen genauso leiden, die schweigen müssen oder die versuchen, lokal irgendwie Freiräume aufrechtzuerhalten. Das gibt es also beides.
Das finde ich ganz interessant, dass Sie auch die normalen Gläubigen oder Priester ansprechen. Ich habe vor einigen Monaten mit Pinchas Goldschmidt ein Interview geführt. Das ist der Vorsitzende der Europäischen Rabbinerkonferenz. Der hat selber auch viele Jahre in Moskau gelebt und ist dann aber mit Beginn des Krieges aus Moskau ins Exil gegangen, weil er eben nicht, wie Kyrill sagt, ich unterstütze diesen Krieg. Und im Gespräch mit mir hat er gesagt, dass auch das jüdische Leben eigentlich unter einer sehr starken staatlichen Beobachtung steht mittlerweile in Russland. Was würden Sie denn sagen, wie gut ist denn so etwas wie freie Religionsausübung in Russland, also auch auf dem Level der Gläubigen tatsächlich, der einfachen Priester oder Rabbiner möglich?
Da stecken ganz, ganz viele Probleme drin. Also zum einen muss man wirklich sagen, dass spätestens mit 1997, da gab es ein neues Religionsgesetz in Russland, Religionsfreiheit sehr, sehr beschränkt nur möglich war. Es gab eine sehr starke Einengung auf sogenannte traditionelle Religionen. Und das ist zuerst die Orthodoxie. Da gehört natürlich irgendwie der Islam auch dazu und auch das Judentum. Und gleichzeitig hat aber Russland einen ganz starken, tief verwurzelten Antisemitismus. Das heißt, hier kommen so zwei Dinge in dieser jüdischen Gemeinschaft zusammen. Einerseits eben eine generelle Einschränkung von Religionsfreiheit, gerade auch für Menschen, die einfach, ne, einfache Gläubige sind, die unterliegen den gleichen Einschränkungen wie eigentlich die gesamte Zivilgesellschaft in Russland. Da gibt's viel Repression, inzwischen ein totalitäres System, würde ich sagen, viel Denunziation in den Religionsgemeinschaften und so weiter. Und dazu kommt im Fall der jüdischen Gemeinschaft noch dieser Antisemitismus, dass also Judentum gerne gezeigt wird als etwas, was man natürlich wertschätzt in Russland und gleichzeitig man aber überhaupt nichts gegen all die antisemitischen, antijudaistischen Vorstellungen in der Kirche, in der Politik, in der Gesellschaft tut, so dass hier das Judentum von zwei Seiten eigentlich nochmal bedrängt wird, zusammen mit allen anderen Religionsgemeinschaften, die eben sich nicht frei einfach entwickeln können.
Mhm. Jetzt haben Sie ja selber mehrere Jahre in Russland gelebt von, wenn ich das richtig mir aufgeschrieben habe, 2005 bis 2010. Sie haben in St. Petersburg gearbeitet für die Caritas. Wenn Sie jetzt so ein bisschen Rückschau halten und das mit der heutigen Situation vergleichen, wie hat sich denn das Land seitdem verändert?
Ja, diese Zeit 2005 bis 2010 war wahrscheinlich ein Glücksfall, dass ich da war, denn es war eine Zeit, in der es in Russland extrem viele Freiheiten, neue Entwicklungen, Modernisierung gab, Aufbrüche in der Gesellschaft gab. Das war also eine Zeit, die vielleicht auch eher die Ausnahme war, muss man sagen, in den postsowjetischen Entwicklungen. 2011 kam es ja dann zu den großen Protesten in Moskau auf dem Bolotnaja Platz, die eingegangen sind in die Geschichte durch die massive Gewalt, die der Staat angewendet hat, um diese Proteste zu unterdrücken. 2012 kam es mit Pussy Riot zu so einem ja wirklich Schlüsselmoment, glaube ich, der aktuellen russischen Geschichte, nachdem sämtliche zivilen Freiheiten mehr eingeschränkt wurden. Es gab dann diese schlimmen Gesetze gegen ausländische Agenten, angebliche, also alle Organisationen, die irgendwie ausländisch finanziert wurden, wurden eingeschränkt in ihrer Tätigkeit. Stärkere Extremismusgesetze, die willkürlich angewendet wurden gegen jeden, der irgendwie nicht einverstanden war. Also die Entwicklung ist dramatisch. Seitdem, also ich habe ein anderes Russland erlebt tatsächlich. Ich war danach oft noch da und habe die Entwicklung schon auch noch mitverfolgt, wie sich die Freiheiten auch immer mehr eingeschränkt haben von den Menschen, die ich gut kannte, auch von der Caritas, auch von katholischen Gemeinden, die natürlich auch immer mehr unter Druck geraten sind. Also das ist schon dramatisch, wie sich das Land seitdem auch wirklich nochmal verändert hat, zum Schlechteren leider.
Lassen Sie uns vielleicht jetzt auch noch einmal einen Blick auf die Ukraine werfen. Wir haben gerade seitens der Herder-Korrespondenz ein neues Spezialheft zur Orthodoxie vorgelegt. Da haben Sie auch eine entscheidende Rolle drin gespielt in einem großen Gespräch, was Sie mit dem Erzpriester Radu Miron geführt haben zur Situation der Orthodoxie. In dem Heft findet sich auch ein sehr lesenswerter Beitrag der Menschenrechtsanwältin und Theologin Natalia Wasilewitsch. Und sie beschreibt, wie sich aufgrund des Krieges auch die Orthodoxie in der Ukraine vor einer Zerreißprobe befindet, was ich persönlich auch gar nicht so im Blick hatte, weil man guckt immer auf Russland und denkt, da ist die Orthodoxie das Problem. Warum ist die Orthodoxie auch in der Ukraine in einem sehr problematischen in einer sehr problematischen Situation?
Da ist tatsächlich auch Russland größtenteils mit dran schuld, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das erklärt natürlich nicht alles. Die Orthodoxie in der Ukraine ist seit dem Ende der Sowjetunion sehr komplex. Es gab verschiedene Abspaltungsversuche. Bereits im frühen 20. Jahrhundert gab es Unabhängigkeitsbewegungen. Das hat sich in den 90er Jahren fortgesetzt und wir hatten also schon lange quasi zwei Lager. Es gab eine Orthodoxie, die sich mit Moskau verbunden gefühlt hat und in Verbindung mit Moskau stand, Teil des Moskau-Patriarchats war. Und es gab einen Teil der Orthodoxie in der Ukraine, die unabhängig sein wollte, die als eigenständige ukrainische Orthodoxie sich weiterentwickeln wollte. Und Russland hat diese Spannung beziehungsweise diese Situation, die ungewöhnlich ist für Orthodoxie, einfach sehr stark ausgenutzt. Man hat sehr stark manipuliert, damit dass dort eine Orthodoxie existiert, die unkanonisch ist, die kirchenrechtlich nicht anerkannt ist, die politisch ausgenutzt wird. Und als der Krieg 2022 eskaliert ist, hat Russland sehr stark argumentiert mit einer angeblichen Verfolgung von Christen in der Ukraine. Und gemeint war damit, dass diese Orthodoxie, die mit Moskau in Verbindung stand, verfolgt werden würde, unter Druck gesetzt werden würde, dass sie sich nationalisieren solle und so weiter. Und die Ukraine hat natürlich in so einer Situation nicht besonders viele Möglichkeiten zu agieren. Sie kann entweder versuchen, diese Orthodoxie auch zu schützen, die aber irgendwie auch in Verbindung mit Moskau steht. Das wird ihr vorgeworfen werden in der Kriegssituation. Also es wurde sehr stark Druck gemacht in der Gesellschaft, in der Ukraine, dass man diese Kirche beschränken müsse, dass man sagen müsse, die muss verboten werden, die ist mit Moskau in Gemeinschaft, die unterstützt die russischen Narrative und den russischen Krieg. Und das Ganze ist im letzten Jahr, würde ich sagen, eskaliert. Es gibt jetzt ein Gesetz in der Ukraine, was diese Kirche sehr stark unter Druck setzt beziehungsweise verbieten wird auf Zukunft hin. Und das ist natürlich für die Religionsfreiheit in der Ukraine ein großes Problem. Das muss man schon deutlich auch so benennen dürfen. Aber man muss dazu auch immer sagen, dass eben das eigentliche Problem ist Russland, was diese Situation sehr stark manipuliert, instrumentalisiert für den Krieg, die Leute gegeneinander aufhetzt und auch international Stimmung macht gegen die Ukraine aufgrund dieser komplizierten Religionssituation.
Ja, ich finde das immer sehr interessant, also traurig, aber auch interessant. Und es ist aus dem hiesigen Blickwinkel, glaube ich, oft schwer zu verstehen, wer da mit wem interagiert und da hinterherzukommen, um da die Fäden zusammenzuführen.
Richtig, also diese Diskussion fällt natürlich bei uns auch ein bisschen auf fruchtbaren Boden, weil wir natürlich insgesamt bei uns die Tendenz haben, der Ukraine auch vorzuwerfen, dass sie da jetzt besonders nationalistisch werden würde. Und das ist eine sehr, sehr problematische Diskussion, weil natürlich die Ukraine sich in einem Verteidigungskrieg befindet und vernichtet werden soll. Und das stärkt natürlich das Bewusstsein, dass man das eigene bewahren muss. Und das überträgt sich auf diese Religionsfrage. Und wir werden nach dem Krieg sehr viel zu tun haben damit, das auseinander zu dividieren, wieder und zu klären, was da schiefgelaufen ist. Aber in der aktuellen Situation, glaube ich, muss man der Ukraine hier das Recht geben, die eigene Identität zu schützen. Und das hat im Extremfall eben auch solche Auswirkungen, dass man eine Kirche stärkt oder dass man im Bereich der Religionsfreiheit bestimmten Religionen mehr Legitimität zuspricht als anderen, wenn da Ambivalenzen sind im Verhältnis zu diesem Krieg. Das ist höchst problematisch, aber es steht im Kontext dieses Krieges.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es wird da irgendwann viel aufzuarbeiten geben. Klar, wir können keinen Blick in die Glaskugel werfen, aber wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, wenn dieser Krieg irgendwann hoffentlich vorbei sein wird, auch der Ausgang ist natürlich vollkommen ungewiss. Glauben Sie, es wird einen Moment geben, wo auch die russisch-orthodoxe Kirche Interesse an einer Aufarbeitung dieser Geschichte haben wird?
Ja, das hängt, wie Sie ganz richtig sagen, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie dieser Krieg beendet werden wird. Ich habe den Eindruck, dass wenn Russland in irgendeiner Weise aus diesem Krieg nicht als vollständiger Verlierer hervorgeht, nenne ich es mal, sondern irgendwie Teilgewinne auf dem Kriegsfeld, in der Kriegsargumentation davontragen kann, dann wird auch die russische orthodoxe Kirche der Meinung sein, dass sie auf der Seite des Richtigen gestanden hat. Und dann wird sie nicht der Meinung sein, dass sie hier groß was aufzuarbeiten hat. Ich spreche hier natürlich auch wieder über die Kirchenleitung. In der alternativen, sage ich es jetzt mal, russischen Orthodoxie, also in denen, die dieser Kirchenleitung und ihrer Kriegsrhetorik widerstehen, gibt es jetzt schon starke Anzeichen dafür, dass man dabei ist, zu verstehen, wie viel man an Aufarbeitung, auch an Aufarbeitung noch der Sowjetunion eigentlich zu leisten hat. Nicht nur dessen, was jetzt im Krieg passiert, sondern all dessen, was davor passiert ist. Und ein großes Bedürfnis danach gibt, auch Buße zu tun, Wege zu finden, wie man Buße tun kann. Man hat ein starkes Schuldbewusstsein. Und da wird sehr viel Arbeit zu leisten sein, weil man sich natürlich auch nicht einig darüber ist, wie das aussehen soll, wo genau die Fehler lagen, bei wem. Wir sind in Kirchen sehr schnell dabei, die Kirchenleitung zu beschuldigen und die eigenen Prozesse nicht gut zu betrachten, auch nicht kritisch zu betrachten. Also da wird es tatsächlich sehr viel zu tun geben und sehr viel wird davon abhängen, wie dieser Krieg zu Ende geht.
Ja, lassen Sie uns mal kurz noch auf Deutschland gucken. Wir haben hier die Orthodoxie oft viele Jahre nicht so richtig wahrgenommen. Mittlerweile wachsen die orthodoxen Kirchen. Es gibt nur Schätzungen, wie viele orthodoxe Gläubige wir in Deutschland haben. Ich glaube, die befinden sich zwischen 3 und 5 Millionen, aber feste Zahlen gibt es nicht. Es kommen natürlich jetzt auch Menschen nach Deutschland, die orthodoxen Glaubens sind, vor allem, weil sie vor Krieg flüchten. Das konnte früher in Syrien der Fall sein. Jetzt kommen sie aus der Ukraine. Es treffen ja auch hier in Deutschland viele Nationalkirchen, die Sie uns eben beschrieben haben, aufeinander. Wie ist denn die Situation dieser orthodoxen Kirchen in der Diaspora und bei uns?
Ich habe auch den Eindruck, dass wir lange hier kein Bewusstsein hatten, in welcher Vielfalt die Orthodoxie eigentlich in Deutschland existiert. Und das ist natürlich dramatisch, dass es dafür einen Krieg braucht, um das deutlich zu machen oder um das irgendwie ins Bewusstsein zu rücken. Aber tatsächlich ist es für die orthodoxen Kirchen kein neues Problem, dass so viele nationale und sehr unterschiedliche Kirchen nebeneinander existieren in der Diaspora. Das ist in Westeuropa so, das ist in Nordamerika auch schon lange so. Und die Kirchen versuchen irgendwie damit klarzukommen. Es gibt in Deutschland ja zum Beispiel diese Bischofskonferenz, eine orthodoxe Bischofskonferenz für Deutschland, die versucht, auf die deutschen Verhältnisse einzugehen und dafür zu sorgen, dass diese orthodoxen Kirchen mit einer Stimme sprechen und nicht mit denen von 15 nationalen Kirchen und unabhängigen Kirchen. Und man sieht daran schon teilweise die Probleme, weil natürlich dieser Krieg dann jetzt sich hier auch widerspiegelt. Wir haben Gemeinden, in denen ukrainische Geflüchtete ankommen und dann merken, hier ist zu viel Russisches in den Gemeinden. Sie würden natürlicherweise in diese Kirchen gehen, weil sie früher da dazugehört haben oder weil sie die Sprache gut kennen, die Liturgie ihnen am geläufigsten ist, die Heiligenverehrung. Und dann merken sie, das passt aber mit dem Krieg nicht zusammen. Die Kirchen, die Gemeinden distanzieren sich vielleicht zu wenig. Die Gemeinden reagieren sehr unterschiedlich auf diesen Krieg. Manche wollen sich gar nicht damit beschäftigen, weil sie sagen, wir sind nicht politisch, auch die serbische oder die bulgarische orthodoxe Kirche. Da gibt es also viele Konfliktlinien. Ich habe bis jetzt den Eindruck, dass die Gemeinden das hier ganz gut meistern. Wir kriegen nicht alles mit, natürlich. Vieles bleibt trotzdem in diesem Schattendasein, weil das wenig diskutiert wird in der Öffentlichkeit, wenig in die Öffentlichkeit getragen wird. Aber die meisten Gemeinden, ist mein Eindruck, bemühen sich darum, offen zu sein für alle Menschen, die kommen und politische Fragen tatsächlich möglichst draußen zu halten, damit wirklich jeder sich in der Liturgie, die er kennt, zu Hause fühlen kann, aber nicht konfrontiert wird mit politischen Debatten. Das findet woanders statt, das findet viel in den sozialen Netzwerken statt, aber in den Gemeinden selbst, habe ich den Eindruck, wird sehr viel dafür getan, dass die Menschen einfach zusammen beten können und dass so ein Minimum quasi des Konsens dadurch geschaffen wird.
Also irgendwie Gemeinschaftserfahrung zu ermöglichen. Ja,
genau.
Jetzt haben wir in der katholischen Kirche viel diskutiert in den vergangenen Jahren. Ich denke an den synodalen Weg. Ich denke aber jetzt auch gerade an die Weltsynode, die in Rom stattfindet. Und diskutiert wurden Themen, die die Menschen hierzulande bewegen. Also die Rolle von Frauen, von Macht- und Gewaltenteilung, die Rolle der queeren Community. Inwiefern haben denn solche Diskurse, die ja hier gesellschaftlich, aber auch kirchlicherseits echt eine große Rolle spielen, Einfluss auf die orthodoxe Theologie oder die Gemeinschaften vor Ort?
Das ist ganz spannend, weil ich wahrnehme, dass es quasi in zwei Richtungen geht. Wir haben, in einer Richtung sehe ich ganz viele Gläubige, die davon fasziniert sind und sich auch inspirieren lassen von unseren Prozessen. Also ich bin ja selber als katholische Theologin teilweise auch sehr kritisch mit dem, wie die Dinge bei uns verhandelt werden und wie langsam sie vorwärts gehen und manchmal eben auch rückwärts gehen. Und ich merke dann immer, dass ich im Kontakt mit den orthodoxen Kolleginnen und Kollegen da immer noch mal zurückhaltender sein kann, weil die sehr begeistert sind. Weil die sagen, das ist so grandios, was ihr da schafft in eurer Kirche. Das ist für uns unvorstellbar und das ist toll, macht das weiter und es ist wichtig, gebt nicht auf, das ist wichtig, das zu machen. In all diesen Themen, was Mitbestimmung angeht, was Gleichstellung angeht und so weiter. Und die andere Reaktion ist aber deswegen umso bedenklicher, weil da natürlich auch sehr starke Kräfte sind, wie in unseren eigenen Kirchen auch, die sagen, das ist quasi der Untergang des christlichen Abendlandes, was ihr da betreibt. Und da geraten wir halt schnell hinein in diese identitätspolitischen Debatten, wo deutlich gemacht wird, ne, das ist, da geht der Westen unter, das ist der dekadente Westen, die katholische Kirche passt sich an, ne, verweltlicht sich und so weiter. All diese Diskussionen, die wir ja aus unseren eigenen konservativen Gruppen auch kennen, die werden da schon auch sehr stark gemacht. Und das Problematische ist an der Situation natürlich, dass so eine Macht wie Russland und die russisch-orthodoxe Kirche sehr bereitwillig all das aufgreift, um weiter auch diesen Krieg voranzuführen. Umso wichtiger, finde ich, ist es, dass wir da offensiv damit umgehen und klar machen, dass das eben auch Christentum und vielleicht auch noch christlicher ist, als eben einen Krieg zu führen mit christlichen Argumenten und so weiter. Also wir sind da mittendrin in diesen Kulturkämpfen, wo es sich lohnt, eben wirklich dran zu bleiben und das öffentlich zu debattieren und keine Rückzugsgefechte zu führen.
Mittendrin in Kulturkämpfen, das ist ein Schlusswort. Aber ich nehme vor allem auch mit, dass der Blick von außen auch auf das eigene manchmal Mut machen kann, wie das seitens der Orthodoxie bei Ihnen manchmal dann geschieht. Das ist sehr schön. Frau Elsener, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und auf ein nächstes Mal.
Genau, auf ein nächstes Mal. Danke. Tschüss.
Annika Schmitz im Gespräch mit Professorin Regina Elsner. Den Beitrag von Regina Elsner zum Thema, den findet ihr in der neuen Herder-Korrespondenz Spezial. Und wie ihr an die rankommt, das lest ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und uns interessieren natürlich eure Gedanken zum Thema. Bitte meldet euch mit euren Kommentaren bei Instagram, Facebook oder direkt über die Webseiten der Herder-Korrespondenz oder der Katholischen Akademie Dresden-Meißen. Und wenn euch unser kleiner Podcast hier gefällt, dann empfehlt uns bitte weiter. Abonniert uns und schenkt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Podcast-Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Ort und ich. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.